SWR 2 Leben.
Ein Segen ist für mich, dass ich halt ultraschnelles Auffassungsvermögen habe, was jetzt so ein Fluch ist, wäre halt dieser Perfektionismus.
Hochbegabung bedeutet definitiv nicht, ein Überflieger zu sein, weil ganz viele einen auch daran hindert. Die Erwartungshaltung, dass ich irgendwie jetzt was Unglaubliches leisten müsste, die ist nie an mich herangetragen worden. Die meisten Erwartungen waren eigentlich eher so, sei mal so wie wir und sei nicht so komisch.
Ich würde die Sachen nicht damit begründen, dass ich anders bin oder dass ich besser bin oder dass ich was besser kann, weil ich hochbegabt bin. Es gibt Menschen, die sind einfach total musikalisch begabt und es gibt Menschen, die zum Beispiel sehr gut andere Leute einschätzen können oder Leute, die zum Beispiel in der Wildnis überleben würden. Das ist auch eine Begabung.
Dementsprechend würde ich persönlich behaupten, dass jeder Mensch hochbegabt ist.
Carina, Florian und Negin, drei junge Menschen im Alter zwischen 16 und 21 Jahren. Sie alle haben einen IQ über 130, gelten damit als hochbegabt. Was das für sie bedeutet, werde ich von ihnen erfahren. Ich bin Reporter und begleite Carina, Florian und Negin mit meiner Kamera für eine Langzeitreportage. Und ich lerne, Hochbegabung ist mehr als Intelligenz. Sie kann Chance sein und Bürde.
Hi.
Alles gut?
Ja, wie immer.
Der normale Wahnsinn. So ist das in deinem Leben. Du wolltest es doch nicht anders.
Ja.
Erster Drehtag im Sommer. Ich treffe Carina in einer privaten Musikschule. Hier ist sie einmal die Woche zum Schlagzeugunterricht bei Timo Ickenroth. Carina ist 16, hat eine Zahnspange und glattes, dunkles Haar. Sie wirkt unscheinbar. An ihrem Instrument aber dreht sie auf. Ihre Haare fliegen im Takt der Schläge.
Schlagzeugspielen ist für mich wie Atmen quasi. Diese Wucht, die jeder Schlag einem zurückgibt, das ist halt eine Energie. Und diese Energie macht mich irgendwie süchtig. Und es gibt kein anderes Instrument, was so vielseitig ist. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, das Schlagzeug zu spielen.
Hast du geübt oder hast du gespielt? Das ist die Frage.
Ich habe tatsächlich mal geübt.
Okay, lass uns die Noten-Pyramide mal machen.
Okay.
Die würde ich gerne echt mal sehen.
Ich lerne das viel schneller und meine Koordination ist auch viel besser. Also wofür andere zum Beispiel 3 Stunden brauchen würden, brauche ich maximal 25% des Zeitaufwandes.
Carina kann sich dank ihrer Hochbegabung extrem fokussieren. Ein Segen beim Schlagzeuglernen, im Alltag aber auch ein Fluch.
Zum Beispiel soziale Kontakte oder so soziales Umfeld, das ist, was mich halt so ein bisschen stört. So Smalltalk oder so fällt mir schwer. Und wenn ich dann die ganze Zeit über Musik dann rede oder versuche immer auf Musik zu kommen, dann ist es für den Gegenüber auch doof.
Florian treffe ich das erste Mal im sogenannten Science Space, ein gemeinnütziges Labor für junge Tüftler. Florian ist 21, schlank und groß gewachsen. Manchmal wirkt er etwas verträumt, ein sensibler Nerd. Chemie ist eine seiner vielen Leidenschaften. Er steht vor einer Apparatur mit Röhren, Kolben und bunten Schläuchen.
Das ist eine Wasserdampfdestille, da kann man ätherische Öle mit gewinnen. Also im Prinzip den Duft aus Pflanzen extrahieren. Im Prinzip, das hier ist ein Dampferzeuger, dieser Teil. Also da unten ist ein Wasserzulauf und dann ein Filter und dann hier ist so ein Steigrohr für einen Sensor. Und da unten ist ein Heizelement drin, das sieht man hier so ein bisschen, wenn man durchschaut. Also als Vorteil meiner Hochbegabung sehe ich definitiv eben die schnelle Auffassungsgabe, dass ich in kurzer Zeit sehr viel lernen kann, dass ich sehr viel ausprobieren kann dadurch. Ja, als Nachteil, dass es manchmal ein bisschen schwierig ist, irgendwie sich selbst zu sortieren und mit den ganzen vielen Dingen, die einem durch den Kopf gehen, klarzukommen. Zum anderen, dass es manchmal schwierig ist, damit eben im gesellschaftlichen Umgang mit anderen Menschen. Aber ich glaube, es ist eher ein gesellschaftliches Problem als jetzt ein hochbegabtes Problem, würde ich sagen.
Also ich laufe jetzt grundsätzlich nicht rum und erzähle allen, dass ich hochbegabt bin, weil viele Leute nicht unbedingt Angst, aber dass sie dann irgendwie denken, jetzt sage ich was Falsches oder die ist ja komisch, weil sie ist ja hochbegabt.
Das sagt Negin. Ich treffe sie das erste Mal zu Hause. Negin hat dunkle Augen und einen genauen, wachen Blick. Eine Forscherin durch und durch, denke ich. Es ist ein heißer Sommertag. Die 16-Jährige führt mich in den Garten. Dort hält sie Hühner. Sie nimmt eines auf den Arm, streichelt seinen Hals.
Das ist Gamma. Am Anfang, als ich sie gekriegt habe, ich sie Alpha, Beta, Gamma genannt. Wir beobachten die schon ziemlich intensiv. Also davon, wie sie eine Kurve laufen, die lassen zum Beispiel immer einen Fuß stehen und dann setzen sie den anderen auf und solche Sachen. Also ich beobachte Dinge sehr genau. Also ich beobachte Menschen genau, Tiere genau, einfach allgemein alles. Das ist ein Punkt, wo ich das Gefühl habe, dass mich das unterscheidet zu den meisten Menschen.
Ein Test hat Negin früher eine Hochbegabung bescheinigt. Den Begriff aber hinterfragt sie kritisch.
Ja, ich spreche nicht wirklich gern von Hochbegabung, weil ich finde diese Definition, dass man sagt, du hast ein IQ über 130, jetzt bist du hochbegabt. Ich finde, so simpel kann man sich das nicht machen. So einfach ist es gar nicht.
Wenn ein Kind zu Hause schon irgendwie mit 3 Jahren angefangen hat zu lesen, dann ist es klar, dass es in einem hochbegabten Test, wo es um Lesen geht, besser abschneidet als jemand, der das nicht gemacht hat.
3 junge Menschen, jeder außergewöhnlich intelligent, jeder hochbegabt. Doch ich habe den Eindruck, vollends glücklich scheint niemand von ihnen damit zu sein. Weshalb? Einige Wochen später sehe ich Carina wieder, diesmal an ihrer Schule, ein Musikgymnasium.
Setz du rein, Carina?
Die Jazz-Kombo studiert ein neues Stück ein. Carina gibt den Takt an.
Also ich habe mich schon relativ früh entschieden, hier in die Schule zu kommen, weil ich war eigentlich sofort begeistert von hier und weil es auch Musik ist und Musik ist quasi mein Leben.
In der Pause sitzt Carina im Kreis ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler und scheint sich wohl zu fühlen. Doch das war nicht immer so.
Ich habe mich in der Grundschule schon ein paar Mal gewundert, zum Beispiel, wieso ich jetzt so schnell lesen lerne.
Dass Carina hochbegabt ist, ist ihren Lehrern und Eltern anfangs nicht bewusst. Aber Carina merkt, dass sie etwas von den anderen unterscheidet.
Und dann ging es so langsam ab der 6. Klasse los, weil ich einfach auch nicht in die Klasse so reingepasst habe, aufgrund halt meines Andersseins. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich jetzt komplett ein Freak bin und total anders bin. Also ich atme und esse noch genauso wie die anderen. Aber es war dann so, dass ich dann mich versucht habe anzupassen und da gingen halt auch die Noten dann in den Keller, weil ich dadurch gedacht habe, ich käme an, aber das war so dann nicht. Und dann ging es in der 6. Klasse dann richtig los halt auch mit Mobbing.
Carina schreibt absichtlich schlechte Noten. Sie will dazugehören, aber es funktioniert nicht. Ihre schulischen Leistungen brechen zeitweilig so ein, dass sie sogar zurückgestuft werden soll.
Von diesen Vorurteilen stimmen halt manche auch nicht völlig auf mich zu. Und deshalb ist dann auch die Frage, ja, das kann doch gar nicht sein, dass sie jetzt hochbegabt ist. Oder hä, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also halt, Hochbegabte wissen alles, Hochbegabte melden sich immer. Das stimmt halt überhaupt nicht. Sondern ich gehöre halt zu diesen Underachievern und das ist halt genau das Gegenteil. Und das wissen halt die wenigsten, dass es sowas überhaupt gibt.
Hier, das ist in Berlin, im Pergamonmuseum.
Underachiever sein. Davon erzählt mir auch Florian. Unser zweites Treffen, diesmal bei ihm zu Hause. Sein WG-Zimmer gleicht einem Chemielabor. Kolben, Tropfer, Messgeräte. Florian hat sich aufs Bett gesetzt. Er blättert in einem Fotoalbum, hält inne bei einem Kinderbild. Es zeigt ihn, wie er mit Kopfhörern von einer Audioführung auf einer Steintreppe sitzt.
Museen sind toll. Da kann man halt auch einfach total viel lernen. Da ist total viel geballtes Wissen, was man so aufnehmen kann. Und ich könnte Stunden eigentlich nur in Museen verbringen.
Underachiever, zu Deutsch Minderleister, nennt man Schülerinnen und Schüler, die zwar großes intellektuelles Potenzial haben, aber weiter hinter zurückbleiben und schlechte Leistungen bringen. Studien zufolge trifft das auf etwa 15% der Hochbegabten zu.
Ich wollte dann einen Vortrag über schwarze Löcher halten, dann wurde mir gesagt, nee, das wäre zu kompliziert. Und dann musste ich was über die Sonnenfinsternis erzählen. Und das war natürlich sehr langweilig im Vergleich. Also die Reaktion, an die ich mich sehr deutlich erinnern kann, ist, dass ich halt sehr viel gemobbt wurde in der Grundschule. Dass ich mir dann irgendwann nicht mehr zu helfen wusste. Also es ging so weit, dass ich dann tatsächlich Dinge nach Menschen geworfen habe, nur damit sie mich in Ruhe lassen.
Trotz Hochbegabung waren Florians Schulnoten damals im Keller.
Das ging so weit, dass tatsächlich die Lehrer scheinbar der Meinung waren, ich sei irgendwie dumm. Sie haben meinen Eltern empfohlen, mich in die Sonderschule zu schicken. Und das endete dann letztlich damit, dass ich dann als hochbegabt getestet wurde. Es ist auch irgendwie so ein absurdes Szenario irgendwie. Man ist ja eigentlich in der Schule, um was zu lernen. Und wenn einem dann gesagt wird, nee, du lernst aber zu viel hier, das ist irgendwie absurd. Also ich habe nicht verstanden, wie Schule eigentlich funktionieren soll, wenn man einerseits was lernen soll, aber andererseits auch nichts lernen soll oder nicht zu viel lernen soll oder nicht das lernen soll, was man lernen will.
Florian erzählt mir, er habe den Erwachsenen immer viele Fragen gestellt. Nicht immer bekam er Antwort. Manchmal fragte er zu viel. Eine Kindheit voller Frust, auch für die Familie.
Ich habe mich früher oft mit älteren Menschen lieber unterhalten, einfach weil die besser mit meinen Interessen irgendwie zurechtgekommen sind. Und ich habe eine Erinnerung dran, dass mein Vater mir irgendwann mal gesagt hat, so sinngemäß, ich soll die Menschen nicht so mit Dingen vollquatschen, die sie nicht interessieren. So. Und sowas prägt sich dann natürlich schon ein. Das, glaube ich, halt einerseits irgendwie das Gefühl hatte, nicht verstanden zu werden von ihm. Und dass er aber auch teilweise halt einfach, glaube ich, Probleme hatte, mit mir mitzukommen manchmal auch. Vor allem mein Vater hat mir sehr oft Geschichten erzählt. Und ich wollte natürlich dann, dass diese Geschichten auch irgendwie was damit zu tun haben, womit ich mich gerade so beschäftigt habe, was mich interessiert hat. Und tatsächlich habe ich dann irgendwann eines Tages halt mir gedacht, okay, jetzt erzähle ich halt Geschichten zu den Themen, die mich interessieren, weil meine Eltern das irgendwie nicht mehr konnten. Ja, so habe ich angefangen mit den Geschichten erzählen. Genau.
Ein paar Wochen später treffe ich Negin wieder in der Schule. Sie macht mit bei Jugend präsentiert, einem bundesweiten Wettbewerb um den besten Vortrag. Wegen Corona findet der Wettbewerb in diesem Jahr nur online statt. Doch heute ist Generalprobe mit ihrer Lehrerin im Bioraum. Thema von Negins Präsentation: Warum altern Tiere?
Dazu möchte ich zuerst Sie mal fragen: Haben Sie denn ein Haustier zu Hause?
Ja. Nein.
Sie haben ein Haustier zu Hause. Ich auch. Und zwar ist das mein Huhn Gamma. Hier sieht man Gamma einmal im August 2019 und auf der rechten Seite im August 2020. Und da kann man auch schon erkennen, zum Beispiel am Kamm, dass sich an Gammas Aussehen etwas verändert hat. Gamma ist gealtert.
Negin besucht an ihrem Gymnasium einen sogenannten hochbegabten Zweig.
Wenn jemand hochbegabt ist, dann heißt das eigentlich übersetzt, dass er das Gefühl hat, er braucht mehr Förderung. Er braucht zum Beispiel mehr Programm. Und das ist quasi, was die Schule probiert, im hochbegabten Zweig den Schülern ein Programm zu bieten, das ihnen die Möglichkeit gibt, sich auszufalten.
Negin steht am Laptop und lässt hinter sich Fotos und Grafiken an der Wand erscheinen. Sie ist voll in ihrem Element. Und ihrer Biologie- und Chemielehrerin Angela Schneider gefällt es.
An einem Wettbewerb teilzunehmen, sich mit anderen zu messen, das hat für alle nochmal so ein bisschen Adrenalinkick. Und gerade im hochbegabten Bereich ist dieses Aneinandermessen auch was, was gut ankommt, sage ich einfach mal. Auch darin aufgehen, auch mal den anderen was erklären zu dürfen, weil denen das auch einfach Spaß macht.
Negin hat keine Rückschläge in der Schulzeit erlebt. Ihr Vater Mathematiker und ihre Mutter Pädagogin haben ihre Hochbegabung früh erkannt und gefördert.
Ich bin wirklich dankbar gegenüber meinen Eltern, dass sie sich so gut um uns beide gekümmert haben, um meine Schwester und ich, und sich auch wirklich alle mögliche Mühe gemacht haben, unseren Ansprüchen gerecht zu werden. Es hat schon angefangen, also in jungen Tagen irgendwie in der Grundschule, dass wir eben diese Kurse in der Uni besucht haben.
Doch Negin erkennt darin auch ein strukturelles Privileg und ein Problem.
Also es gibt tatsächlich dieses Phänomen, dass viele Leute sich die Dinge nicht zutrauen. Und dann einfach von Anfang an blockieren und sagen, Mathe ist schwer, ich krieg das nicht hin. Wenn ich zu Hause nicht die Möglichkeiten kriege, meine Mathe-Hausaufgaben zu machen, kann ich auch nicht besser werden. Es gibt viele Faktoren, die da reinspielen und viele Leute trauen sich einfach keine Sachen zu, obwohl sie es könnten.
Ein neuer Drehtag mit Carina. Sie sitzt daheim auf der Couch. Auch Carina hat an Wettbewerben teilgenommen. Sie zeigt mir am Laptop ihren Auftritt bei Jugend musiziert. Da war sie 12 Jahre alt.
Ich war so schweineaufgeregt. Also, boah, ich hatte noch nie so eine wirkliche Aufregung gespürt. Und dann ging es halt ans Spielen.
Hallo, Carina. Du warst die Erste hier im Saal heute, gell? Dafür gibt es einen ersten Preis. Herzlichen Dank.
Und genau in diesem Moment bin ich einfach in Tränen ausgebrochen, so einfach so direkt. Und dieser erste Preis mit 25 Punkten, das war so der Moment, wo es so Klack gemacht hat. Also wirklich, es war ein Wendepunkt in meinem Leben.
Wenig später begleite ich sie zu einem Fotoshooting. In einer leeren Festhalle baut Carina mit ihrem Vater das Schlagzeug auf. Profibands buchen Carina als Schlagzeugerin. Sie hat einen Instagram-Kanal.
Also mein Wunsch für heute wäre ziemlich krasse Fotos, nicht so Standbilder, wie ich neben meinem Set spiele, sondern halt, wenn die Haare und die Sticks fliegen und ich auch mit meinen Lightsticks spiele.
Auch Carina ist sich bewusst, dass sie Glück mit ihrer Herkunft hat. Ihre Eltern haben sie immer beim Schlagzeugspielen gefördert, mit viel Zeit und Geld.
Durch die Musik, das hat mir halt unglaublich viel Selbstbewusstsein gegeben, auch mir klarzumachen, dass nicht jeder Mensch gleich ist und jeder seine eigene Vorstellung hat, seine eigenen Interessen, und das hat mir unfassbar viel geholfen.
Wiedersehen mit Florian an seiner Hochschule. Er zeigt mir einen Seminarraum mit einer Tafel voller Zettel.
Das ist eine Wand zum Thema Grafikdesign und sowas in Richtung Illustration, 3D-Objekte hier so ein bisschen. Ich habe eben dieses künstlerisch-kreative auch irgendwie in mir. Also ich studiere Interactive Media Design und das ist eine Mischung aus Programmieren und Design auf der anderen Seite.
Sein Weg dahin war holprig. Weil Florian Chemie so liebt, macht er nach der Schule erst eine Ausbildung zum Laboranten.
Es war einfach so sterbenslangweilig. Ich durfte halt auch nicht irgendwie nebenbei was anhören. Ich hätte halt sonst Hörbücher angehört oder noch Französisch gelernt nebenbei oder so über irgendein Audiobuch oder so. Also spätestens da ist mir auch klar geworden, dass ich definitiv irgendwann mal einen Job brauche, der einen Teil dieser Auslastung mit sich bringt. Das ist halt auch eine schwierige Sache, weil halt auch so der Gedanke durchaus mal kam, finde ich überhaupt einen Job, der mir das geben kann. Und das hat mir definitiv auch Angst gemacht, eine Zeit lang.
Hallo?
Hi. Ich bin mir nicht mehr sicher, habe ich links oder rechts gesagt?
Du hast rechts gesagt.
Am gleichen Nachmittag begleite ich Florian zum Eisessen mit einer Freundin. Mit ihr wirkt er ungezwungen. Das sei nicht immer so, erzählt er. Die Erfahrungen aus der Kindheit beeinflussen seinen Umgang mit anderen Menschen bis heute. Vor allem, ob er von seiner Hochbegabung erzählt.
Also ich versuche im Normalfall das erstmal nicht zu thematisieren, weil ich da halt auch schon Erfahrungen gemacht habe in der Vergangenheit, dass das nicht unbedingt so gut ankommt. Es kommt auch nicht vor, dass dann jemand irgendwie sagt, das ist ja schrecklich oder was weiß ich was oder du bist komisch oder so, aber das Verhalten ändert sich halt manchmal. Diese Wahrnehmung, dass andere mich nicht verstehen oder nicht akzeptieren oder über mich tuscheln oder was weiß ich, das führt halt letzten Endes dazu, dass ich halt Schwierigkeiten habe, mich offen zu zeigen, wie ich bin. Ja, weil dann diese tiefsitzende Angst irgendwo kommt, dass Menschen quasi nichts mehr mit mir zu tun haben wollen. Die sozialen Probleme, denke ich, entstehen halt dann, wenn man seinen Charakter so nicht ausleben kann. Und die haben dann aber nichts mit der Hochbegabung an sich eigentlich zu tun, sondern halt mit dem Umgang damit. Und ich denke, das ist so das Kernproblem.
Ich habe erwartet, auf Wunderkinder zu treffen, die stolz sind auf ihre Hochbegabung. Stattdessen treffe ich Negin mit einem blauen UNICEF-T-Shirt.
Hallo. Schön, dass du es noch geschafft hast.
Negin sitzt zu Hause am Schreibtisch und hat den Laptop aufgeklappt für eine Videokonferenz. Die Corona-Pandemie macht fast alle Gruppentreffen zu virtuellen Veranstaltungen.
Wir haben hier heute ein Treffen mit dem UNICEF-Junior-Team bei uns in der Stadt und wir besprechen unsere nächste Aktion, die wir geplant haben für den Tag der Kinderrechte. Dass gerade wegen Corona, dass sie nicht vergessen, was ihre Rechte sind. Also, dass sie zu Hause nicht geschlagen werden dürfen, dass Gewalt zu Hause, auch Beleidigungen oder sowas nicht erlaubt sind,
was tatsächlich vielen auch gar nicht so bewusst war in der Form.
Soziales Engagement ist in vielen hochbegabten Klassen Bestandteil des Curriculums. Für Negin ist ihr soziales Engagement auch ein Mittel, sich als Hochbegabte mit anderen in der Gesellschaft zu verbinden.
Also zum Beispiel in den Naturwissenschaften, da ist es halt natürlich so, dass da nicht so viele Leute sind wie zum Beispiel im Sport. Und dann gibt es auch immer mal wieder so die Tendenz, dass man sich abgrenzt. Und dadurch, dass man zum Beispiel bei UNICEF ist, da kann man diese ganzen Abgrenzungen einfach zersprengen und gemeinsam sein. Ja, aber das kann ich mal nachfragen.
Negin will, dass alle Kinder gleiche Chancen haben, mit ihrer Begabung gesehen und gefördert zu werden.
Jedes fünfte Kind wächst unter Armut auf. Und unter Armut kann man natürlich auch nicht so gut fördern und nicht so gut zum Beispiel die Möglichkeit bieten, Geige zu spielen oder irgendwie die Internatskosten für ein Hochbegabten-Gymnasium zu bezahlen. Und das ist natürlich nicht nur in Deutschland so, sondern auch einfach weltweit. Also viele Kinder, die unglaublich viel Potenzial hätten, kriegen niemals überhaupt die Möglichkeit, das auszuleben. Und da spielt es auch eine große Rolle, aus was für einem Haushalt man kommt. Also sozial schwache Familien haben sicherlich genauso intelligente Kinder, aber nicht die Möglichkeit, sie so zu fördern, wie es eigentlich gut wäre. Und ich finde es ganz wichtig, dass man Förderung erhält in genau dem Bereich, in dem man sich interessiert und in dem man gerne was machen würde. Und ob es jetzt musikalisch ist oder wissenschaftlich oder sportlich, bei UNICEF geht es dann für mich auch ein bisschen darum, diese Privilegien, die ich erfahren habe, hoffentlich auch irgendwann für jedes Kind auf der Erde sicherstellen zu können.
Wir versuchen uns daran, einen Gefriertrockner in Betrieb zu nehmen, um damit coole Sachen machen zu können, beispielsweise so Bananenchips selber machen oder sowas. Das wäre cool.
Letzter Drehtag mit Florian, Wiedersehen im Science Space. Er steht mit Freunden vor einem Apparat, der aussieht wie eine Eismaschine. Alle haben einen Riesenspaß.
Man kann natürlich alleine eine coole Idee haben, aber die Idee wird in aller Regel tausendmal besser, wenn man die zu zweit oder zu dritt oder zu viert bearbeitet, weil einfach mehr Menschen mehr Ideen einbringen und man sich da gegenseitig so ein bisschen pusht und dann viel coolere Sachen bei rauskommen, als wenn man nur so alleine dran rumgebastelt hätte.
Nach den negativen Erfahrungen an der Schule hat Florian therapeutische Hilfe bekommen. Für sein Studium ist er in ein anderes Bundesland gezogen. Ein Neustart. Florian hat einen Stammtisch für junge Hochbegabte gefunden und sich dem hochbegabten Netzwerk Mensa angeschlossen. Das und der Science Space sind für ihn wie eine zweite Familie, sagt er.
Es ist ja eigentlich, was ich mir so als Normalzustand wünsche, dass man einfach so offen miteinander umgeht. Und diese Offenheit ist hier halt gegeben, ist bei Mensa gegeben. Und deshalb sind das Räume, wo ich mich sehr wohl fühle und wo ich mich einfach zu Hause fühle. Und an allen Bereichen, wo diese Offenheit eben nicht so da ist und wo man eher Leute erstmal skeptisch anschaut und sagt, was ist das denn für einer, da fühle ich mich einfach nicht zu Hause und nicht wohl. Also bin ich da halt nicht mehr. Und ich habe ja jetzt glücklicherweise die Möglichkeit mittlerweile, dass ich mir so ein Stück weit die Gesellschaft, in der ich mich bewege, auch selber aussuche. Was man halt in der Schulzeit beispielsweise eben nicht so hat.
Es pumpt, es vakuumiert.
Ja, das geht nicht mehr auf, nee. Nee, das geht nicht mehr auf.
Ich weiß auch nicht, ob es irgendwie.
Ich denke, es ist wichtig, dass man sich nicht übernimmt. Es gibt Momente, da ist es einfach sinnvoll, sich anzupassen, weil dass der Preis nicht wert ist, man selbst zu sein. Aber ich finde, es ist durchaus auch sehr wichtig, dass man da, wo man selbst sein kann, das auch verfolgt und sich da nicht von irgendwelchen Ängsten dann klein machen lässt.